Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich mag Computer und Computing und werde heute über eine spezielle Familie von Geräten sprechen, mit denen ich mich beschäftigt habe im letzten Jahr und meine Erfahrungen damit mitteilen, weil die auch etwas obskur sind. Also, bevor ich euch erkläre, was ein Vektorcomputer ist, reden wir mal kurz darüber, was ein Computer eigentlich ist. Also, ein Computer hat funktionale Einheiten, die Wörter aus Registern holen und mit diesen Wörtern machen sie mathematische Operationen, schreiben irgendwie neue Worte zurück in Register. Register befinden sich im konstanten Austausch mit dem Speicher, wo Sachen in die Register gezogen werden oder zurückgeschrieben werden ins RAM. Und all das wird durch einen Befehlsdecoder getrieben. Aber darüber reden wir dann heute nicht so sehr viel. Aber das ist für mich ein Computer. So, also was ist eigentlich ein Befehl? Ein Befehl gibt an, wer wird prozessiert, was wird prozessiert, was ist die Operation und wo geht dann das Ergebnis hin? Okay, also was bezeichnen wir hier als Worte für Computer? Also ein Cube in diesem Sinn sind 64 Bits. Wenn wir uns vorstellen, dass jeder Würfel hier 4x4, wir haben 64-Bit-Worte mit 64 Bits und die Hälfte davon wären, wenn ich eine Dimension teile, dann habe ich 32 Bits. Ein Wort alleine ist nicht so sinnvoll. Wir müssen noch einen Datentyp dazu angeben, denn verschiedene Bits bedeuten verschiedene, oder die gleichen Bits bedeuten verschiedene Dinge, je nach Datentyp. Was ist ein Vektorcomputer? Das ist sozusagen so die Idee eines Vektorcomputers. Das ist eine Palette, alles in einem zentralen Ort zu speichern und es dann damit rumzuschieben. Ein Vektorcomputer ist, da geht es nicht darum, jedes Wort einzeln in die funktionalen Einheiten zu transportieren. Nein, wir packen mehrere Worte zusammen und packen die auf die Palette und die Palette geht dann in die Einheit und wird prozessiert und dann das Ergebnis wird dann wieder zurückgeschrieben, alles auf einmal. Warum sollte uns das überhaupt interessieren? Naja, also aus einer Applikationssicht gibt es skalaren Code und es gibt parallelen Code und manchmal sind die so integriert, dass man den parallelen Code gar nicht wirklich in die grafische, in die GPU schicken kann, weil das so schlecht entkoppelt ist. Auch werden Vektorcomputer wieder populärer durch RISC-V. Man kriegt Hardware und kann die kaufen. Hier gibt es eine Pre-Release-Version 0.7.1. Diese Hardware kann man kaufen, aber sie ist eigentlich wirklich eine veraltete Version von RISC-V. Ein solches Beispiel ist das Milkvee Duo mit dem Vee-Prozessor und einer kleinen Vektoreinheit. Ich rede heute nicht über diesen kleinen Vektorcomputer, sondern ich rede über meinen Vektorsupercomputer. Der hat zwei NSC-Vektormaschinen, VE10C. Also, und sind wassergekühlt. Zwei sind über PCIe angeschlossen bei mir. Und ich brauchte die PCIe-Lanes. Darüber reden wir gleich. Das wird lustig. Also nur weil etwas passt, sollte man es nicht verbinden. Also wenn ihr mal eine Vector Engine anschließen wollt, dann achtet darauf. Obwohl der Pin 8 passt, der gehört wirklich nicht dahin. Also mit Consumer Electronics sollte man wirklich erwarten, dass wenn es einen Stecker gibt und ein Kabel, und dann sollten die nicht zusammenpassen, also wenn sie nicht zusammenpassen, sollten sie nicht zusammenpassen, also weder elektrisch noch mechanisch. Und diese Vector Engine, die braucht einen 12-Volt-Verbinder, also auch genannt der 8-Pin CPU-Verbinder. Falls ihr da nicht zufällig einen rumliegen habt, von einem Power Supply, dann ja. Also es gibt Verbinder für Videokarten, wo man zwei in PCIe-Karten reintun kann. Und die kann man verwenden. Also, wir haben über Paletten gesprochen, als Transporteinheit für Dinge. Wenn wir jetzt also den Vektorcomputer uns überlegen, wir sollten uns über Größen unterhalten. Also wenn eure Desktop-CPU neu ist, dann habt ihr vielleicht von AVX 256 auf AVX 512 Architektur umgestellt. Das sind 32 Register mit 512 Bits. Es könnte also besser sein, sich das als 64-Bit-Worte vorzustellen.
Ich habe eine viel größere und dementsprechend müssen wir darüber uns unterhalten. Wie funktioniert das intern? Wir haben im Wesentlichen nicht ganz viele arithmetische Einheiten. Die arbeiten an Gruppen von 32, 64-Bit-Wörter. Da sind fünf Funktionen, drei davon sind für Floating Point Numbers, so sie Multiply, Add, Dinge, die in linearer Algebra passieren. Während die dritte FPU besonders ist und hat Hardwired Instructions für geteilt, Quadrat, Wurzel, andere spaßige Dinge wie das. Dann haben wir noch zwei on Integer. Logikoperationen auf den Bits, die diesen Integer ausmachen. Die NAC-Vector-Engine mit ihrem Neuordnung und Pipeline-Möglichkeiten kann die alle füttern zeitgleich und beschäftigt behalten. Die müssen wir natürlich auch mit den ganzen Daten füttern. Aber ein Vektorcomputer ist nicht nur Vektoreinheiten. Es gibt auch einen Skalar-Part. Es gibt noch einen Cache, bevor die Daten rausgehen. Wir fangen an mit einer einfachen Instruktion, die heutzutage sehr verbreitet ist und nicht wirklich spektakulär, aber es hatte einige Kontroverse, als sie herauskam. Die zählt im Wesentlichen, wie viele Einsen sind in deinem Wort. Wir gucken uns jetzt den ISA-Guide an und gucken uns mal an, wie es aussieht. So, im Wesentlichen haben wir SZ und SX wird dann am Ende der Populationscount sein, also das Ergebnis der
But that's not enough. The NAC Vector Engine has also support for a really uncommon type to see in hardware, namely
quadruple precision arithmetic für die allerdings nur in dem Skalar-Part. Und es funktioniert, indem man zwei 64-Bit-Register einfach aneinander hängt. Addition, Subtraktion, Multiply-Operationen darauf. Also das war Vector Predication. Das ist aber nur Skalar. Welche jetzt reden wir über? Wenn wir uns die Funktionseigenschaft von dieser die zwischen 0 und VL über VL-1 von 0 bis VL-1 liegt. Was ist VL? VL ist die vollständige Vektorlänge. Wir können auch sagen, wir iterieren nur die 180 Dinge und dann smarterweise den Rest der Hardware überlassen, um Ressourcen zu sparen. Das ist sehr praktisch, wenn man eine For-Loop hat und einfach nur irgendein Rest über ist. Und man möchte nicht irgendwie eigenen Encode haben. Wir haben auch eine Flag in dieser Instruktion. Wenn CS 1 ist, dann wird nur ein Skalarwert benutzt, um alle Dinge nach rechts zu schieben. Wenn CS 0 ist, dann wird ein anderer Vektor benutzt und alle Werte werden bei etwas anderem geschifft. Warum? Weil eine Zahl zu kommunizieren wird, ist viel günstiger. Also, und wenn wir also diese Information haben, können wir die so können einen Compiler oder einen fähigen Entwickler das Ding verwenden. Wir haben außerdem eine Vektormaß, das funktioniert im Wesentlichen wie folgt. Im Wesentlichen machen wir eine Maske über unsere Ergebnisse und die Ergebnisse, wo Null steht, verwerfen wir. Und die Idee dahinter ist, es ist manchmal günstiger, extra Arbeit zu verrichten, als die Pipeline zu dingen. Also Bus ist mehr wertvoll. Also wir können auf den Operationen machen, wir können sie vergleichen. Wenn man wirklich clever ist, kann man da vermutlich eine kleine State-Maschine bauen. Oder 256 Berechnungen haben, die alle zeitgleich durch die State-Maschine laufen, was vermutlich nützlich sein kann, denn diese Maschine hat eine sehr große Speicherbandbreite. Kennt jemand diesen Code?
Quake.
Dieser Code kommt aus Quake. Hier gibt es sehr eklige Floating Point Magie drin. Aber die NAC Vector Engine hat diese Operation schon in Hardware. Dass die in 1 durch Quadratwurzel. Warum möchte man das haben? Häufig braucht man das für Normalisierung von Daten oder um Geschwindigkeiten auszurechnen, Reflexionen. Ja, es hat eine Quadratwurzeloperation. Es hat eine teilbare Operation. Warum brauchen wir dafür eine extra Operation? Das kann tatsächlich auch die normale Unit, also damit können wir eine Menge Cycles auf der speziellen Unit sparen. Was interessant ist, die Genauigkeit davon ist systemabhängig. Ich meine, das mag ich nicht. Ich habe versucht herauszufinden und versucht zu dokumentieren, wie das genau funktioniert.
232 is not that much anymore, but for the 46 bit case I will need to be a bit more clever. Ja. And we also see here with CX and CX2.
Wir sehen hier mit CX und CX2. Wir können auf der höheren oder niedrigeren Hälfte der Single Precision Teile einzeln operieren oder beide. Subtraction Multiply Operation.
Welcome, but also like the description doesn't yield anything.
Noch nicht die Beschreibung gibt auch nichts Gutes her, was das soll. Wenn jemand eine Idee hat, kommt bitte nach der Talk zu mir und redet mit mir über den. Und wir werden uns. Ich bin ein bisschen verwirrt von diesen Instruktionen. Eine kurze Zusammenfassung. Wir können Skalar und Vektorcode ausführen.
Wir können
Dinge, es ist hauptsächlich für wissenschaftliche Rechnen und es hat eine sehr starke, mächtige orthogonal ISA. Orthogonal heißt hier,
ja, ich habe noch ein bisschen mehr. Es gibt hier ziemlich starke arithmetische Einheiten. Die können eine Menge Sachen gleichzeitig machen. Es gibt auch eine sehr starke Floating Point Unit. Wenn man 32 Wort große Gruppen vertauschen möchte, dann geht das nicht so gut. Die 10 und die 20er Generation haben keinen Support für 16-Bit reduzierte Präzision, was in Machine Learning wichtig ist. Und wenn es um Preise geht, also ich glaube, ich habe das recht günstig bekommen. Also die wurde wirklich sehr, sehr günstig verkauft in China und ein chinesischer Freund hat mir das besorgt hier. Für 48 Gigabyte Speicher, das alleine ist schon mehr wert als diese Zahl hier. Es stellt sich auch heraus, dass die große Speicherbandbreite, die Vektormaschinen haben, eignet sich wirklich gut für gewisse Machine Learning Applikationen. Wenn wir uns dieses Bild mal angucken, dann gibt es hier 6 Teils rund um den Hauptteil. Und normalerweise hat man nur so 4. Das wurde dann. Und da hat jemand mit rumgespielt und da gibt es eine interessante Geschichte dazu. Also, das ist mal im Livestream dargestellt worden. Ich habe mich da auf einen Livestream eingewählt. Und also große Large Language Models sich da laufen zu lassen, das wäre interessant. Also Llama 2.7b ist eine C-Implementierung von einem Large Language Model, nur um das einfach mal zu verstehen. Es ist nicht sofort ganz super gelaufen, aber als wir Q-Sort, also Quicksort weggemacht haben, dann und so ein paar andere Dinge verändert haben, die Matrixen gestürzt haben, dann lief es plötzlich und also meine NAC-Engine ist da wirklich schnell. So, welche Software kommt denn mit dem Ding mit? Es gibt also natürlich die Firmware, es gibt einen ARM-Core, der macht halt Power-Management und Lüfterkontrolle und Device-Bring-Up. Es gibt einen Open-Source-Kernel-Driver. Aber ich habe das gibt es für Red Hat, ich habe es nicht versucht für andere Distributionen zu bauen. Aber es gibt außerdem Closed Source User Binary, Userland Binaries, die einige Dinge aus dem Host managen. Und dann gibt es so die typischen proprietären Bibliotheken wie Blas, FFT, W3, LAPACK und so weiter und so fort. Also es gibt noch ein paar mehr Binaries, die mit der Vector Engine, mit der Vector Maschine dazukommen. So, welche Compiler gibt es hier? Es gibt einen Compiler von NEC, der macht x86-Code und auch die Vector-Maschine. Der ist aber nicht geopen-sourced. Dann gibt es zwei Compiler, die auf LLVM basieren. Die basieren auf etwas veralteten Versionen von LLVM. Und es ist auch so, dass das LLVM nicht wirklich einen starken Vektorisierer dabei hat. Man kann die Vektorinstruktionen alle weglassen, aber die Vektorisierer in diesen Compilern sind einfach nicht gut genug, um diese starken Vektor-Units zu bedienen. Also ich habe ja versprochen, dass wir jetzt auch mal selber was mitmachen. Also wir haben jetzt hier mal 2048 auf einem Vektorcomputer gespielt. Das habe ich mit dem NEC-Compiler kompiliert und habe F-Trace benutzt. Ich habe ein bisschen gespielt. Also ich habe einen Score bekommen, keinen guten Score. Ich wollte eigentlich bloß einen Screenshot hier machen. Ne? Also F-Trace ist eigentlich die interessante Information. F-Trace ist ein Tool, das kann Performance-Counter auslesen und uns zur Verfügung stellen. Und mit dem als Guideline können wir herausfinden, wo eigentlich die Performance steckt. Und es ist, es gibt diese wirklich interessanten Spalten hier, die VOP Ratio und die Average V-Length. So, also man sieht hier, dass die Vektorisierung nicht besonders gut funktionierte. Also in Main gab es nur 16, aber in Drawboard, da konnte man mehr Parallelisieren. So, also das ist eine Applikation, die man auf einer Vector Engine nicht wirklich laufen lassen sollte, weil die einfach wie eine langsame skalare CPU läuft dann. Also jetzt hier eine Frage an euch als Zuschauer, Zuhörer. HTOP ist ein Command Line, ein Task Manager für Linux. Wenn man das kompiliert und für die Vector Engine, wenn man das dann laufen lässt, was passiert dann? Also entweder es läuft, es kompiliert nicht und es läuft auch nicht, oder es läuft auf dem Vector Host und zeigt dabei die Vector Engine Prozessor, oder C Vector Engine läuft auf der Vector Engine und zeigt die Vector Engine Prozesse, oder D ist läuft auf der Vector Engine und zeigt die Vector Host Prozesse, oder E, ich habe es nicht verstanden. Also D ist die Antwort. Also die Information, die HTOP anzeigt, die kommt nicht von Systemaufrufen, sondern dadurch, dass das Filesystem angesprochen und ausgelesen wird. Die Filepath, die gibt es noch aus der x86-Architektur, da schaut es nach. Einige Dinge hier sind offensichtlich kaputt, also die so vielen Terabytes Virtual Memory, die machen keinen Sinn. Auch die Auslastung von 100% macht keinen Sinn. Aber es ist halt so, dass es auf der Vector Engine läuft, aber von dem Host dann die Auslastung anzeigt. Also wenn man irgendeine C-Applikation nimmt und sie kompiliert und wenn es läuft und man sich dann die langsamsten Teile anguckt. Ja. Vios. Was ist das, was Linux Userland faked? Und einige Systemaufrufe wie Malloc werden auf der Vektormaschine gehandelt. Andere, so wie das Filesystem, werden vom Host prozessiert. Man sollte sich die Vektormaschine wie einen Coprozessor vorstellen, weil die hat keine eigene Clock-Quelle.
Processor state over PCIe and kicks it again because it's kind of an expensive the scheduling interval was decided to be a second.
So da die also kind of einen eigenen Timer hat, könnte man darüber besser denken, wie der Gastgeber, was im Wesentlichen macht, ist über PCIe Memory swappen und die Unit noch die Vector Unit noch mal treten. Wir hatten bis jetzt die Situation, dass wir alles auf der in Vector Engine laufen haben, wie oben rechts. Und wir könnten auch so ein CUDA-artiges Ding haben, wo der Code auf der CPU, normalen CPU läuft und wir einige Dinge auf die Vector Engine aufladen. Wir können auch genau das Gegenteil haben, indem die Vector Engine läuft und wir skalarintensive Operationen an die CPU ausläuft, aber die Vector Engine die ganze Geschichte orchestriert. Und das hat wirklich mich überrascht. Ich habe ein bisschen in der Binary gegraben. Ein bisschen 16-Bit, 32-Bit Lane-Problem. Ich habe ein bisschen in Binary gegraben. Ich habe dieses Snippet gefunden, das ich leicht annotiert habe. Je nachdem, wie tief wir suchen, ändert, wie viele Optionen wir sehen. Und wenn wir diese 1 in eine 2 verändern, dann hoffentlich linken die davor. Rechte Ding ist, was wir jetzt sehen. Auf einmal neue Optionen wie Flash, Redrun. Und das Interessanteste, wir kriegen eine Signatur, damit können wir die proprietär Binärdaten verschlüsseln oder entschlüsseln. Und es sind statt 8 tatsächlich 10 Kerne auf dieser Engine.
Ja, Vector Engine.
Welche Vektoren haben ein paar Eigenschaften, die man für einen HPC-Cluster haben möchte. Lass uns das schnell durchgehen. Man kann ein Vektor-Engine in zwei Teile splitten, bei denen man ein paar neue Probleme hat. Sondern im Wesentlichen connected by ein schnelles Network, zum Beispiel PCIe. Das wird dann schnell mit dem Host, dann alles wird mit dem orchestriert. Ja, wir können natürlich. Genau, wir können außerdem nicht in die Vector Engine SSH, sondern nur in den Host, der die Vector Engine managt.
And like vectorization and multi-node parallelism also unlocks a lot of performance. So it can be like a little toy box.
Also multi-node parallelism and vectorization erlaubt uns viel Speedup.
So there are users, but I actually forgot to put one down. The one closest by is
es gibt eine Menge User für sowas. Und der nächste hier ist das Klimaforschungszentrum, ein paar hundert Meter von hier. Das sind die Dinge, die ich weiß. Die Liste ist nicht vollständig. So Prestige, Institution mit viel Prestige, aber ich bin auch User. Wenn Sie mir einen Usernamen und ein Passwort geben, ein Public Key, dann gebe ich Ihnen gerne Zugriff auf meine Vector Engine und Sie können ein bisschen rumspielen. Fragen.
So, if you have questions, please,
wenn ihr Fragen habt, bitte geht zu dem Mikrofon in den Mitte des Raumes. Es gibt 4 Stück.
Signal Angel, do we have
Signal Angel, da haben wir Fragen?
Ja, es gibt eine Frage aus dem Internet. Wie hast du diese Karte besorgt? Okay, gut. Also ich habe davor zunächst von Julia Conway von NEC gehört. Die hat uns erzählt, dass es diese Hardware gibt. Und ich habe dann festgestellt, dass in meinem Feed ein paar Japaner, denen ich gefolgt bin, haben davon berichtet, dass sie NEC Vector Engines benutzen und dass die benutzt werden. Und ich habe gefragt, wo werden die verwendet? Und ja, gut, ich sagte in China und ich habe einen chinesischen Freund und er hat das für mich gekauft. Ich habe ihm dafür ein bisschen deutsches Weihnachtsessen geschickt und dann hatten wir da einen Deal. Ich hatte dann letztes Jahr um Weihnachten letztes Weihnachten und die zweite vor kurzem erst. Also ich konnte einfach ohne Vector Engine nicht leben. Jetzt habe ich dann zwei.
Mikrofon 1. Also, danke für die großartige Präsentation. Ich möchte dich fragen bezüglich des Designbeispiels edgedoc.c. GCC doesn't support it. Wir haben proprietären Compiler und wir haben den LVM Compiler. Und GCC REPL, es gibt GCC TAT, der ist abandoned, es gibt eine REPL, ich weiß nicht, welcher Status es ist. Wenn dieses Zeug mit sowas wie eine Vector Engine kommt, die vollständige User-Land muss dazu compiled sein, diese Beschleunigung benutzen zu können. Zum Beispiel in dem Videopart gibt es einen CUDA-Driver, der damit arbeitet. Das ist eine Option. Die andere Option ist, man kann einfach eine Anwendung nehmen und einfach nur die Anwendung auf der Vector Engine ausführen und der komplette Kontrollfluss ist auf der Vector Engine. Aber dann muss das Ganze. Bitte keine Diskussion. Das ist andere Architektur, also muss es dafür auch neu compiled werden.
Also diese Vektor-Instruktions-Set, worum es ging, ich glaube, da geht es um komplexe Zahlen, um den realen und den imaginären Teil, die interleaved sind in einem Register und du möchtest eine Butterfly-Operation machen. Und zwar einmal mit dem einen und einmal mit dem anderen Vorzeichen. Also das war bezog sich auf die eine Folie, wo es eine Frage gab. Meine Frage ist, wie portable sind diese Tools auf verschiedene Architekturen? Also ich habe mit nichts anderem experimentiert. Ich habe versucht, das auf Debian zu kompilieren, aber habe dann auch aufgehört, das zu probieren. Ich habe nicht gehört, dass es schwer oder leicht ist. Also ich weiß es nicht.
Signal Angel, haben wir mehr Fragen? Nein, ich habe keine weiteren Fragen. Mikrofon 1. Hallo. Danke für den Talk. Ich liebe diese Karten. Ich habe mit denen auch rumgespielt vor 5 Jahren. Eine nette HPC-Klasse gibt, wo wir mit Intel, mit Next Vector und die vielen Kernsysteme von Intel sind schlecht. Die zwar viel Spaß. Wir hatten damals nur den NCC-Compiler, kind of meh. Wie gut performen die anderen im Vergleich? Der RVV, der Vectorizer One, war Okay, kind of advanced. Ich bin nicht gut darin, daran zu recht qualifiziert darauf zu commenten, aber es sieht vielversprechend aus. Ich habe noch einen Guess für die Antwort. Das können wir später besprechen. Bitte keine Diskussionen am Mikrofon. Bitte haltet eure Fragen kurz.
Mikrofon 3. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich wollte fragen, du hast erwähnt, dass die NECs irgendwie noch tiefes Pipeline haben. Ich verstehe aber nicht genau, wie das funktioniert. Kannst du nochmal erklären, wie das sich zum Beispiel in einer modernen x86 Pipeline vergleichen kann? Ja, gibt es da zum Beispiel Branch, bevor ich sage, ja, gibt es. Es gibt auch teilweise bis zur aggressive Spekulierung von den Resultaten und Verwerfen der Resultate. Die Scalar-Unit muss einfach außen vor bleiben, während die Vektoreinheit dann die Arbeiten macht. Aber ich kann nicht wirklich so sehr viel darüber sagen.
Mikrofon 1, bitte. Können wir nochmal ganz an den Anfang zurück mit der Vektor-Word-Size? Das ist die 16.348. Es sieht nicht genau nach 16 Kilobyte aus. Ist das beabsichtigt? Sollte 2x5x 56 sein.
Thank you for your question.
Dann sollte das rauskommen. Danke für die Frage.
Okay, we have Signal Angel. There are no questions. More questions from the internet.
Keine Fragen aus dem Internet. Mikrofon 3, bitte.
Gibt es Out-of-Order Execution auf der Engine? Ja. Also wenn man Prädiktierung verwendet, kann das dann wirklich die Out-of-Order-Execution verwenden? Kann man dann Teilresultate verwenden, sobald sie verfügbar werden, wenn die Out-of-Order funktioniert? Oder ist das immer innerhalb eines Vektors in Order? Ich weiß nicht so ganz genau, wie das mit Gather-Gather und Reduction Operations funktioniert. Und wie hoch sind die Context-Switch-Kosten, wenn man Vektoroperationen macht? Muss man das alles in Speicher zurückschreiben oder kann man die Karte aufteilen? Also es gibt 8 Cores oder auch 2x4 Cores und diese Cores sind Cores und die können, wenn die Context switchen, dann wird der State dieses Cores halt gedumpt und was anderes muss dann hineingeladen werden.
Letzte Frage, Mikrofon 1. Hey, cooler Talk. Wie leicht ist es, diese Geräte zu programmieren? Manchmal sehe ich, dass Leute manuell Assembly schreiben. Muss man das so low-level machen? Was ich sagen kann, ist, dass Menschen Code nehmen können, den sie kennen. Zum Beispiel einen Mandelbrot-Plotter und so. Und dann muss man eine Wildschleife ändern. Und nach ein paar Änderungen vektorisiert der orkeisch. Was ich meinte, wenn du die Vector-Engine, dass es keine wirklich obskuren Instruktionen gibt, die man nicht auch raten kann. Das folgt der Idee, dass jedes Stück Daten in seiner Lane bleibt. Aber außer Außer ein paar spezifische Instruktionen. Kann man gut nach Funktionalität suchen, die man brauchen kann.
Ja, bitte Applaus für diesen Vortrag. Vielen Dank, Johann Tobias.